Die Radio Wissen. Hörsaal.
Dieser Krieg endete erst, als die westlichen Alliierten und die Sowjetunion gemeinsam Deutschland zur Kapitulation gezwungen hatten und uns Deutsche damit auch von der Nazi-Diktatur befreiten. Wir Nachgeborenen in Deutschland haben allen Grund, für diesen aufopferungsvollen Kampf unserer ehemaligen Gegner in Ost und West dankbar zu sein.
Der 8. Mai 1945 war, rückblickend bewertet, ein Tag der Befreiung. Heute vor 71 Jahren um 23.01 Uhr kapitulierte die deutsche Wehrmacht offiziell gegenüber den alliierten Streitkräften. Hans-Jürgen Bartsch hat euch als Einstieg in diese Sendung den entscheidenden Redeausschnitt des ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker aus dem Jahr 1985 rausgesucht. Bis dahin, vor allem unmittelbar nach der Kapitulation, galt der 8. Mai als schwere Niederlage in den Köpfen der Deutschen, als Depression, als Stunde Null, als Zusammenbruch. Erst rückblickend auf die deutsche Geschichte hat sich das geändert.
Mindestens 60 Millionen Menschen kamen im Zweiten Weltkrieg ums Leben.
Das Einzige, was man von Geschichte lernt, ist, dass es eine Ansammlung von Bosheit und Verrücktheit ist.
Mehr als 50 Staaten waren in die Kampfhandlung involviert.
Das lohnt sich weder darüber zu schreiben, noch lohnt es sich, das zu lesen.
Kein anderer Krieg der Moderne hat derart viele und mit weit mehr als der Hälfte vor allem zivile Opfer gefordert.
Große historische Persönlichkeiten sterben in dem Augenblick, wo sie ihre Rolle erfüllt haben.
General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations.
Das Kriegsende in Europa war und ist eine herausragende historische Zäsur, die das Jahrhundert in ein Vorher und Nachher untergliedert.
The flags of freedom fly all over Europe.
Wer von euch weiß eigentlich, dass die Kapitulation gar nicht am 8. Mai stattgefunden hat, sondern schon am 7.? Nur gilt die formal juristisch nicht. Deshalb wurde das Schriftstück erst am 9. Mai ratifiziert und sozusagen rückdatiert auf den 8. Bernd Ulrich fasst das Durcheinander ganz kurz für uns zusammen.
Um genau dies zu besiegeln, hatte kurz nach Mitternacht, der 9. Mai war eben erst angebrochen, im Offizierscasino der ehemaligen Heerespionierschule in Berlin-Karlshorst ein feierlicher Akt stattgefunden. Unter Rückdatierung auf den 8. Mai erfolgte in jener Nacht die Unterzeichnung der bedingungslosen Gesamtkapitulation der deutschen Wehrmacht. Mit der Unterzeichnung in Berlin wurde eingelöst, was zum großen Ärger Stalins am 7. Mai 1945 versäumt worden war. An diesem Tag nämlich hatte im französischen Reims, Standort des westalliierten Hauptquartiers unter Dwight D. Eisenhower, schon eine Kapitulation der Wehrmacht stattgefunden, allerdings ohne dass hohe sowjetische Offiziere dabei sein konnten. Das waren zwar mehr als nur protokollarische Feinheiten, doch die große Mehrheit der Menschen in Europa interessierte das kaum. Nach 6 langen Jahren Krieg, nach Jahren des Grauens und Leidens, markierte der 8. Mai als offizieller Tag der Kapitulation, wenn überhaupt, nur einen kurzen Moment des Innehaltens.
Dieses kurze Innehalten war oder ist das also noch immer eine historische Zäsur? Ulrike Jureit, unsere Rednerin, wird das gleich ziemlich verneinen. Sie wird davon sprechen, dass die Fixierung auf den 8.5. eine Verengung sei, die analytisch mehr verhindere als ermögliche. Warum sie das so sieht, ja, das könnt ihr gleich selbst von ihr hören. Jureit ist Historikerin der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Gesprochen hat sie zum Thema vom Ordnen der Zeit 1945 als historische Zäsur. Bevor sie anfängt, spricht aber noch Jan-Philipp Remzma, der Professor für Philologie, hat das Hamburger Institut für Sozialforschung gegründet, das für uns am 6. Juli 2015 all das aufgezeichnet hat, was ihr jetzt hier mitverfolgen könnt.
Wenn man Zeit, und in diesem Fall ist ja gemeint Geschichte, anders ordnet als auf einer bloßen Zeitleiste, dann vollzieht man eine sinnstiftende Operation. nach wichtig, weniger wichtig. In diesem Falle wird es um Zäsuren gehen. Und es ist nicht selbstverständlich, dass man das mit Geschichte macht. Das ist eine ziemlich moderne Erfindung. Etwa David Hume, der eine wunderbare Geschichte Englands geschrieben hat, sagte am Ende seiner Arbeit resignierend, das Einzige, was man von Geschichte lernt, ist, dass es eine Ansammlung von Bosheit und Verrücktheit ist. Das lohnt sich weder darüber zu schreiben, noch lohnt es sich, das zu lesen. Christoph Martin Wieland sagte, das Buch der Geschichte zu lesen, dürfte nicht einmal der verworfenste Verbrecher verurteilt werden. In der antiken Geschichte haben Sie so etwas wie Sinnstiftung nicht. Sie haben Ereignisgeschichte, Sie haben das Lob großer Männer oder das Verfluchen von großen Männern, gegen die man etwas einzuwenden hat. Aber dass im Ablauf der Geschichte etwas wie Sinn sich erschließe, das ist der Antike fremd. Der erste Versuch in diese Richtung ist Augustin, der zwei Daten miteinander verbindet, die Geburt Christi und den Fall Roms, die Plünderung Roms durch die Vandalen. Die Geburt Christi als den Moment, wo Gott in die Geschichte eingreift und die Plünderung Roms durch die Vandalen, als Rom seine historische Rolle, nämlich die Ausbreitung des Christentums territorial zu ermöglichen, ausgespielt hat. Die Figur wird gewissermaßen aus der Geschichte genommen. Das hat dann Hegel auf die Spitze getrieben, der sagte, große historische Persönlichkeiten sterben in dem Augenblick, wo sie ihre Rolle erfüllt haben. Alexander musste nicht älter werden als 33 und Caesar ist auch zum richtigen Zeitpunkt ermordet worden, weil nichts mehr aus dieser historischen Rolle herauszuholen sei. Da sind sie aber schon im 19. Jahrhundert und in der Idee einer Geschichte als irgendwie beschaffener Sinnzusammenhang. In Deutschland fängt das an mit Lessing, Erziehung des Menschengeschlechts, wo er die sinnstiftende Funktion der Religion durch die sinnstiftende Funktion einer Geschichte als Evolution zu etwas hin ersetzt. Das treibt dann Hegel auf die Spitze, macht ein philosophisches System daraus. Und Sie wissen, wie es weitergeht. Dann kommt Marx, der Hegel auf seine Weise auf die Füße stellt. Und die Idee, dass wir, wenn wir etwas über geschichtliche Fakten aussagen, mehr tun, als einfach bloß Fakten feststellen, prägt unsere gesamte Öffentlichkeit. Von Vorträgen, die hier im Hause gehalten werden, bis zu Guido Knopp. Wir alle haben das Gefühl, dass die Mitteilung historischer Fakten mehr ist als die bloße Mitteilung von Fakten. Dass da irgendetwas behauptet wird mit einem gewissen Sinnüberschuss. Wenn die Diskussion wieder auftaucht, ob die Brandstiftung des Reichstags doch eine Einzeltat oder doch keine Einzeltat ist, ist das nicht die Diskussion um ein Faktum, von dem man sagen kann, was geht es mich an, sondern irgendwie wird immer behauptet, das sage eine historische Wahrheit mit einer gewissen Dimension. Sogar ein biologistischer Wahnsinniger wie Hitler war davon affiziert, indem er den Ausgang des Krieges nicht für ein individuelles Versagen hielt, sondern eine Auskunft über den Trend der Geschichte. Nur vor diesem Hintergrund, diesem sehr modernen Hintergrund, ergibt die Frage nach dem Ordnen von Zeit einen Sinn. Jetzt wird Ulrike Jureit über das Ordnen von Zeit sprechen, nachdem sie ein Buch über das Ordnen des Raumes für das Hamburger Institut für Sozialforschung geschrieben hat. Sie ist Mitarbeiterin der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Sie hat mit Michael Wild zusammen ein Buch über den schwierigen Begriff der Soziologie und Geschichtsschreibung verbindet, der Generationen, verfasst. Verschiedene Schriften zu dem, was man Erinnerungskultur nennt. Vor allem aber ist sie die Leiterin des Teams gewesen, das die zweite Ausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht gemacht hat. Und das war eine außerordentliche Leistung, für die ich ihr dankbar bin und das Institut immer dankbar sein wird. Und nun sind Sie dran.
Wir, die hier unterzeichneten, die wir im Auftrage der Oberkommandos der deutschen Wehrmacht handeln, übergeben hiermit bedingungslos dem obersten Befehlshaber der alliierten Expeditionsstreitkräfte und gleichzeitig dem Oberkommando der Roten Armee alle gegenwärtig unter deutschem Befehl stehenden Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Das Oberkommando der deutschen Wehrmacht wird unverzüglich allen Behörden der deutschen Land-, See- und Luftstreitkräfte und allen von Deutschland beherrschten Streitkräften den Befehl geben, die Kampfhandlungen um 23.01 Uhr mitteleuropäischer Zeit am 8. Mai einzustellen und in den Stellungen zu verbleiben. Als Generaloberst Alfred Jodl am 7. Mai 1945 um 2.41 Uhr im obersten Hauptquartier der alliierten Expeditionsstreitkräfte in Reims die Kapitulationserklärung unterzeichnete, waren dem bereits mehrere Teilkapitulationen unter anderem für Berlin, Dänemark und Norditalien vorausgegangen. Entgegen der ursprünglichen deutschen Hoffnung, im Hauptquartier von General Eisenhower ein Waffenstillstandsabkommen zu schließen, unterschrieb Jodl als Chef des Wehrmachtführungsstabes im Auftrag des noch von Hitler eingesetzten Karl Dönitz die Erklärung und besiegelte damit das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. Obgleich der Reichssender Flensburg schon an diesem 7. Mai um 12.45 Uhr erstmals das Kriegsende verkündete und in New York eine 500.000 Menschen auf den Straßen Manhattans dieses Ereignis feierte, trat die Kapitulation an allen Fronten offiziell erst am 8. Mai um 23.01 Uhr in Kraft. Gleichzeitig kapitulierten das OKW sowie die drei Teilstreitkräfte der deutschen Wehrmacht am 9. Mai 1945 um 0.16 Uhr im Offizierscasino der Heerespionierschule in Berlin-Karlshorst gegenüber dem sowjetischen Oberkommando. Aufgrund dieser zweiten Kapitulationserklärung sowie aufgrund der Zeitverschiebung gegenüber Moskau gilt in der Sowjetunion der 9. Mai als Jahrestag des Inkrafttretens der deutschen Kapitulation. Mindestens 60 Millionen Menschen kamen im Zweiten Weltkrieg ums Leben. Mehr als 50 Staaten waren in die Kampfhandlungen involviert. Kein anderer Krieg der Moderne hat derart viele und mit weit mehr als der Hälfte vor allem zivile Opfer gefordert. Etwa 26 Millionen Kriegstote waren sowjetischer Nationalität, darunter schätzungsweise 10 bis 15 Millionen Zivilisten, sodass die UdSSR eine ähnlich hohe Zahl ziviler Opfer wie China zu beklagen hatte. 3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene starben in deutschem Gewahrsam. Auch in anderen Staaten übertraf die Zahl der zivilen Opfer die der toten Soldaten bei weitem, etwa in Polen, in Griechenland, Belgien und in Indien. Für die USA hingegen sowie für Kanada, Finnland, Südafrika und Australien, um nur einige Beispiele zu nennen, fällt die Bilanz anders aus, denn die Soldaten dieser Staaten kämpften auf weit entfernten Kriegsschauplätzen in Europa oder im Pazifik, weshalb auch ihre Zivilisten seltener durch Kriegshandlungen gefährdet wurden. Von den insgesamt etwa 13 Millionen Todesopfern der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik galten etwa 6 Millionen als Juden, mindestens 200.000 Roma und Sinti wurden ermordet und etwa 250.000 Menschen fielen den sogenannten Euthanasieaktionen zum Opfer. Nur etwa 3% dieser Verfolgungsopfer waren deutscher Herkunft. Entgegen der landläufigen Meinung forderte der Luftkrieg weder in Hamburg noch in Dresden die meisten Opfer, sondern mit mehr als 100.000 Toten in Tokio. Nach Kriegsende befanden sich zwischen 1945 und 1948 nicht nur etwa 12 Millionen Deutsche, sondern auch mehrere Millionen Polen, Ukrainer und Ungarn auf der Flucht oder wurden gewaltsam vertrieben. diese gewaltigen Flucht-, Vertreibungs- und Zwangsmigrationsbewegungen im Osten Europas erreichten in diesen ersten Nachkriegsjahren eine ähnliche Größenordnung wie die nach der etwa zeitgleichen indischen Unabhängigkeit und der daraus resultierenden Gründung Indiens und Pakistans. Angesichts dieser ungeheuerlichen Bilanz moderner Destruktivität ist es unmittelbar nachvollziehbar, dass der 8. Mai 1945 wissenschaftlich, erinnerungspolitisch und auch biografisch immer wieder als markante Zeitenwende gewählt wird. Es gibt vermutlich kein anderes Datum im 20. Jahrhundert, dem eine vergleichbare Veränderungskraft zukommt. Das Kriegsende in Europa war und ist eine herausragende historische Zäsur, die das Jahrhundert in ein Vorher und Nachher untergliedert. Gleichwohl endete an diesem Tag weder die Massengewalt noch der Zweite Weltkrieg. Es kapitulierte an diesem Tag weder das nationalsozialistische Regime noch das Deutsche Reich. Und auch die Alliierten übernahmen erst 4 Wochen später, am 5. Juni 1945 mit der sogenannten Berliner Erklärung, die Regierungsgewalt in Deutschland. Am 8. Mai erklärte die deutsche Wehrmacht gegenüber den Alliierten ihre militärische Niederlage. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Kampfhandlungen gingen indes im Osten noch einige Zeit weiter, da vor allem die 8. Armee noch tausende Soldaten und Zivilisten vor den vorrückenden sowjetischen Streitkräften nach Westen schaffen wollte. In den meisten zuvor von deutschen Truppen besetzten Ländern Europas und selbst in Teilen Deutschlands war der Krieg ohnehin schon längst zu Ende, teilweise sogar schon seit mehreren Monaten. Die Rote Armee hatte bereits im Juni 1944 die weißrussische Hauptstadt Minsk befreit. Im Oktober erreichte sie Ostpreußen und damit erstmals deutsches Reichsgebiet, während sie zeitgleich gemeinsam mit Titos Volksbefreiungsarmee Belgrad eroberte. In Paris hatten die Kampfhandlungen nach dem Generalstreik und dem Einmarsch alliierter und französischer Truppen am 25. August 1944 ein Ende gefunden, in Aachen 2 Monate später. Oslo dagegen musste tatsächlich bis zum 8. Mai 1945 ausharren, obgleich die Rote Armee die norwegischen Landesgrenzen bereits im Oktober 1944 überschritten hatte. Dass der ebenso verheerende wie überaus verlustreiche Krieg im Pazifik erst nach dem Abwurf der beiden Atombomben über Hiroshima und Nagasaki am 2. September 1945 endete, wäre ein weiteres, kaum zu entkräftendes, aber letztlich überflüssiges Argument dafür, dass der 8. Mai als historische Zäsur nicht gänzlich überzeugt und tendenziell eher eine deutsche Perspektive widerspiegelt. Doch selbst für Europa lässt sich angesichts der bereits skizzierten Ungleichzeitigkeiten des Kriegsverlaufs, der überaus unterschiedlichen Kriegserfahrungen in den letzten Wochen und Monaten sowie der anhaltenden Gewaltdynamiken mit guten Gründen in Zweifel ziehen, dass der 8. Mai die Kriterien einer globalen Unterbrechungskategorie erfüllt. Was also leistet der 8. Mai als historische Zäsur und was nicht? Was zeichnet den Begriff der Zäsur im Vergleich zu anderen historiografischen Ordnungsbegriffen aus? Und mit welchen Argumenten rechtfertigt die Rede vom beispiellosen Epochenwandel oder von der unumkehrbaren Zeitenwende ihr retrospektives Ordnen des historischen Durcheinanders, das wir gemeinhin Geschichte nennen? Ich will diesen Fragen in 3 Schritten nachgehen. In dem ersten Teil wird es um die Sinnstiftung durch Zäsuren gehen, im zweiten um den Zäsurenbegriff als Ordnungsbegriff der Moderne und im dritten Teil mit einem Rückblick auf das Gedenkjahr 1995 um das Ordnen der Zeit. In der Metrik bezeichnet die Zäsur einen sich durch eine Wortgrenze ergebenden Einschnitt im Vers, der auf syntaktischer, metrischer oder lautlicher Ebene vollzogen werden kann. Dadurch entsteht eine mal merkliche, mal allenfalls angedeutete Sprechpause, die einen Wechsel formaler oder inhaltlicher Qualität markiert. Zäsuren formen und trennen also Sprech- und Sinneinheiten. Die Verslehre unterscheidet zwischen Alexandrinern und Blankversen, also grob gesagt zwischen festen und beweglichen Zäsuren, die dem Vers einen gleichmäßigen, manchmal auch einen bewusst durchbrochenen Rhythmus geben. Ob die Komposition von Jambus und Hexameter bei der Frage nach der Wirkungskraft von historischen Zäsuren wirklich weiterhilft, müssen andere entscheiden. Der Verweis auf die Metrik soll hier darauf aufmerksam machen, dass Zäsuren gedankliche wie auch materielle Einschnitte in einem eigentlich zusammenhängenden Ganzen darstellen, die gleichermaßen Unterbrechung, Wechsel und Kontinuum markieren können. Daraus ergibt sich für unseren Zusammenhang, dass die Diskussion, ob der 8. Mai 1945 eine Sprechpause der Geschichte ist, beziehungsweise ob er als eine solche bezeichnet werden kann und muss, eigentlich weniger aufschlussreich ist als die Frage nach der Qualität der Unterbrechung, die die Rede vom 8. Mai als historische Zäsur nahelegt. Oder anders ausgedrückt, auf welche Frage ist die viel zitierte Aussage, der 8. Mai 1945 sei eine herausragende historische Zäsur, auf welche Frage ist diese Aussage eigentlich die Antwort? Wissenschaftlich gehört der 8. Mai neben anderen Großereignissen des 20. Jahrhunderts wie dem 30. Januar 1933 und dem 9. November 1989 zu den bevorzugten Periodisierungsinstrumentarien vor allem deutscher Geschichtsschreibung. Ulrich Herbert beispielsweise sieht die deutsche Geschichte durch die Zäsur vom 8. Mai 1945 in zwei denkbar gegensätzliche Epochen geteilt. Die erste Hälfte sei von Kriegen und Katastrophen gekennzeichnet gewesen, während die zweite Hälfte im Westen und später auch im Osten des Landes zu politischer Stabilität, Freiheit und Wohlstand geführt habe. Wie sich beide Hälften dieses Jahrhunderts historisch zueinander verhalten, ist für Herbert eine der Kernfragen der deutschen Geschichte. Ähnlich gravierend setzt auch Heinrich August Winkler die epochemachende Zäsur. Es gebe keinen tieferen Einschnitt in der deutschen Geschichte als den 8. Mai 1945, markiere dieses Datum doch das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, den Zusammenbruch des nationalsozialistischen Regimes und, Zitat, das Ende des ein Dreivierteljahrhundert zuvor von Bismarck gegründeten Deutschen Reiches. Zitat Ende. 12 Jahre lang hätten die Nationalsozialisten frenetisch die nationale Einheit der Deutschen beschworen. Als ihre Herrschaft in einem Inferno ohnegleichen unterging, sei ungewiss gewesen, ob die Deutschen jemals wieder in einem einheitlichen Staat zusammenleben würden. So Winkler bei seiner Rede im Deutschen Bundestag zum 8. Mai. Auch Lutz Raphael sieht im 8. Mai 1945 den tiefsten Einschnitt in der deutschen Geschichte. Mit der bedingungslosen Kapitulation sei alle Macht auf die Besatzer übergegangen. Zitat: So etwas hatte es zuvor noch nie gegeben. Es ist die Stunde Null für Deutschland, ein Neuanfang. Zitat Ende. Michael Stürmer schöpft das Dramatisierungspotenzial dieses Datums dann nahezu vollständig aus. Der 30-jährige Krieg sei ein Schrecken ohne Ende gewesen, der spanische Erbfolgekrieg eine Geißel der Völker, der 7-jährige Krieg habe ganz Mitteleuropa heimgesucht, die Französische Revolution 25 Jahre Krieg und Bürgerkrieg gebracht und der Erste Weltkrieg die liberale Kultur des 19. Jahrhunderts unter sich begraben. Jedes Mal hätten die Menschen geglaubt, schlimmer könne es nicht mehr kommen. Doch das Kriegsende 1945, so die vorhersehbare Steigerung, habe alle diese Katastrophen noch bei weitem übertroffen. Erinnerungspolitisch wird der Diskurs über den 8. Mai 1945 von der Rede dominiert, die Bundespräsident Richard von Weizsäcker zum 40. Jahrestag des Kriegsendes in Europa hielt. Weizsäcker betonte damals im Deutschen Bundestag, der 8. Mai habe lange Zeit für die erlittene Niederlage gestanden, sodass erst allmählich klar geworden sei, Zitat, was es heute für uns alle gemeinsam zu sagen gilt. Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Zitat Ende. Weizsäckers Aussage, der 8. Mai 1945 sei auch für die Deutschen ein Tag der Befreiung gewesen, löste zwar durchaus kontroverse, tendenziell aber eher zustimmende Reaktionen aus. Dennoch erscheint uns heute die Schwerfälligkeit, mit der noch 1985 um Bezeichnungen wie Zusammenbruch oder Befreiung gerungen wurde, nicht mehr wirklich zeitgemäß. Ob Sieg oder Niederlage, ob Kapitulation oder Katastrophe, ob Befreiung oder Stunde Null, die Tatsache, dass sich der 8. Mai 1945, wie im Übrigen auch alle anderen Ereignisse, nicht nur aus einer Perspektive erzählen lässt, ist historiografisch zwar ein Allgemeinplatz, regt aber bis heute wissenschaftliche, literarische wie auch biografische Darstellung an, die gerade diesen Perspektivwechsel durch die serielle Aneinanderreihung und Gegenüberstellung von Einzelfragmenten zu ihrem Prinzip machen. Walter Kempowskis Echolot, dessen letzter Band sich dem Kriegsende widmet, ist hierfür ein sehr bekanntes Beispiel, aber auch Hans Magnus Enzensberger hat in seinem Buch Europa in Trümmern ein solches Mosaik erstellt. Besonders anlässlich runder Jahrestage, wie zuletzt im Mai 2015, fällt die Bandbreite der auf diese Weise entstandenen Erinnerungsformate ins Auge. Viele solcher zeitgenössischen Erzählungen vom Kriegsende 45 beschreiben diese letzten Wochen und Tage als eine Phase des Wartens, der Angst, der Langeweile, der Erschöpfung und auch der Verzweiflung. In jedem Fall als eine unendlich überdehnte und nicht enden wollende Zeitspanne. Ist dann schließlich das herbeigesehnte oder aber auch herbeigefürchtete Ende erreicht, folgt oft nicht etwa eine Phase der Erleichterung oder gar der Trauer oder Freude, sondern dieser Moment des Übergangs wird als solcher häufig gar nicht registriert, sondern allenfalls retrospektiv als Einschnitt wahrgenommen. Und wenn das Ende dann doch als Moment erlebt wird, dann bleibt er merkwürdig entrückt. Der Augenblick ist zwar da, aber dieser Moment ist immer anders, als der Erzähler ihn sich ausgemalt oder vorgestellt hat, und er fühlt sich auch meistens anders an als erwartet. Mit dem 8. Mai 1945 hat diese Gefühlslage durchweg wenig zu tun. Da für die meisten Menschen in Europa der Krieg an dem Tag vorbei ist, an dem alliierte Truppen ihren jeweiligen Aufenthaltsort einnehmen, an dem die Konzentrations-, Zwangs- und Kriegsgefangenenlager sowie die Gefängnisse befreit werden, oder aber deutsche und verbündete Soldaten in alliierte Kriegsgefangenschaft geraten. Sowohl in den zeitgenössischen wie auch in den retrospektiven Zeitzeugenberichten spiegelt sich die Gleichzeitigkeit und die Vielfalt von Ereignissen und Sichtweisen auf das Ende dieses Krieges, und dieser Befund hindert uns daran, leichtfertig von einer kollektiven Erfahrung zu sprechen. Denn die Sichtung solcher vor allem biografischer Erzählungen vom Ende und manchmal auch vom Anfang konkretisiert eine Pluralität von Erfahrungskontexten, die sich immer breiter auffächert, je weiter der Blick über den nationalen und auch über den europäischen Horizont hinausreicht. Essentialistisch ließe sich zwar mit Horst Möller dagegen anführen, dass es für die epochale Bedeutung des Jahres 1945 völlig irrelevant ist, wenn Zeitzeugen nachträglich behaupten, das Kriegsende nicht als Zäsur empfunden zu haben, Zitat, nur weil ihre Ernährungslage oder ihr alltägliches Leben sich im Sommer 45 von der Situation im März 45 wenig unterschied, Zitat Ende. Doch letztlich versucht man mit einer solchen Argumentation nur ziemlich brachial einzuebnen, was nicht nur dem 8. Mai, sondern der Zäsurenbildung prinzipiell anhaftet. Zäsuren sind meistens an historische Großereignisse gebunden und damit ereignisgeschichtlich verengt. Die Rede von Zäsuren folgt immer nur bestimmten Logiken, erhebt aber gleichzeitig den Anspruch, mehr oder weniger allgemeingültige Bedeutungs- und Sinnstiftungen abzubilden. Ihre Perspektivität ist nicht nur eine nachträgliche, sie ist auch sachlich wie räumlich überaus begrenzt. Dass sie mit biografischen Narrativen mal mehr, mal weniger in Widerspruch gerät, kann angesichts ihres Geltungsanspruchs nicht ernsthaft verwundern. Die Sinnstiftung durch Zäsuren ist eine unumkehrbare Transposition. Sie summiert nicht die Vielfalt der Ereignisse und Sichtweisen, die ihr zugrunde liegen, sondern verdichtet sie in einem singulären Ereignis. Ich komme zum zweiten Teil. Die historische Zäsur ist ein zwar beliebter, aber im Vergleich zu verwandten Ordnungsinstrumenten erstaunlich wenig reflektierter Begriff der individuellen und kollektiven Verständigung über Vergangenheiten. Ihre historiografische Konjunktur, so formuliert es Martin Sabro etwas spöttisch, Zitat, steht in umgekehrtem Verhältnis zu ihrer begrifflichen Klarheit. Zitat Ende. Was sich mit einiger Sicherheit sagen lässt, ist, dass die Untergliederung der Geschichte mit Hilfe von Zäsuren eine moderne Ordnungsstrategie darstellt. Mit und nach der Französischen Revolution verfestigte sich in Europa ein Epochenbewusstsein, das die eigene Gegenwart nicht nur als Beginn einer neuen Zeit begriff, das hatte bereits der Humanismus so gesehen, sondern sich selbst im Übergang zur erst später sogenannten Neuzeit wusste und diese veränderte Selbstwahrnehmung auch reflektierte. Diese neue Zeiterfahrung, die in den revolutionären Umbrüchen des 18. Jahrhunderts einen modernen Horizont zu erkennen glaubte, verdankt der Zäsurenbegriff seine ersten Konturen. Er markiert das Bewusstsein eines historischen, als einzigartig empfundenen, gravierenden Wandels, den die Zeitgenossen zum einen als strikte Abgrenzung gegenüber der unaufgeklärten Finsternis des Mittelalters ansahen und der zum anderen in einem so herausragenden Ereignis wie der Französischen Revolution verdichtet wurde. Reinhard Koselleck hat mit Verweis auf die damit einhergehenden Beschleunigungsdynamiken des zunächst politischen und später ökonomischen Umbruchs den Strukturwandel selbst zur entscheidenden Zäsur für die Ende des 18. Jahrhunderts beginnende Neuzeit erklärt. Diesen globalen Strukturwandel, Zitat Koselleck, unmittelbar wahrnehmen zu können, das zeichnet vermutlich die Neuzeit aus. Der Strukturwandel wird gleichsam selbst zum Ereignis. Zitat Ende. Das Bedürfnis nach zeitlicher und räumlicher Sortierung, nach der ultimativen Periodisierung des historischen Geschehens, nach der Unterteilung in Epochen, Raum und Sinneinheiten, ist aufgrund des Bedeutungsverlusts religiöser Grenzsetzung seit dem 16. Jahrhundert konstitutiv für die Moderne. Seither ist die historische Zäsur, die mit Koselleck als zeitlicher Ordnungsbegriff der Moderne verstanden werden kann, mit dem komplexen Wechselverhältnis von tiefgreifendem Strukturwandel und historischem Bezugsereignis verkoppelt. Das wissenschaftliche wie auch das biografische und erinnerungspolitische Strukturieren der Zeit unterliegt der Spannung zwischen erlebter Veränderungsdynamik, einem modernen, räumlichen wie zeitlichen Abgrenzungsbedürfnis sowie der Erkenntnis, dass derlei Ordnungsleistungen keine Bestandteile der jeweiligen Handlungskontexte, sondern nachträgliche und, wie Odo Marquardt formuliert, zugleich positionierte Deutungsangebote sind. Mit Gustav Droysen lassen sich historische Zäsuren auch bezeichnen als, Zitat, Betrachtungsform, die der denkende Geist dem empirisch Vorhandenen gibt. Zitat Ende. Begriffsgeschichtlich ist die Tatsache interessant, dass Epoche als Begriff im antiken Sprachgebrauch das Innehalten während einer Rede, die Unterbrechung des Krieges oder die Hemmung des Fortschreitens eines Geschehens bezeichnet und damit dem modernen Zäsurenbegriff sehr viel näher steht als unserem heutigen Epochenverständnis, das ja einen bestimmten Zeitabschnitt, eine mehr oder weniger eindeutig definierte Zeitperiode im Geschichtsverlauf eingrenzt. In Analogie zum antiken Epochenbegriff fixiert die historische Zäsur in der Chronologie der Zeit demnach einen Punkt, der ihre Bewegung stillstellt und von dem aus sie betrachtet werden kann. Von diesem Aussichtspunkt in der Geschichte schaut der Betrachter auf die Geschichte, die nach hinten wie nach vorne vermessen werden will. Entgegen dem eher mathematisch gefassten Begriff des Zeitabschnitts umfasst die Vorstellung einer Übergangsperiode oder eines Transformationsgeschehens auch die Dimension tiefgreifender qualitativer Veränderungen. Die Rede vom 8. Mai 1945 als historische Zäsur ist daher analytisch immer aussagekräftiger, wenn sie nicht ereignisgeschichtlich fixiert, sondern strukturgeschichtlich verankert wird, was zugleich bedeutet, sie mit Wandlungsbegriffen wie Epochenschwelle, Strukturwandel oder Transformationsprozess zu verknüpfen. Denn ereignisgeschichtlich gibt der 8. Mai 1945 relativ wenig her. Die militärische Kapitulation der Wehrmacht ist sachlich zwar evident und auch historisch für alles, was danach kam, unverzichtbar. Entscheidender sind aber die mittel- und langfristigen politischen, ökonomischen wie auch gesellschaftlichen Wandlungsprozesse, die wiederum ganz andere Bezugsereignisse in den Mittelpunkt rücken. So wäre beispielsweise für den gesellschaftlichen Wandel von der heroischen Volksgemeinschaft zum leidenden Kriegsopferkollektiv weniger der 8. Mai als vielmehr die Schlacht bei Stalingrad 1942-43 der entscheidende Wendepunkt, während ökonomisch der Marshallplan und die Währungsreform am 20. Juni 1948 weitaus größere Wirkung entfalteten als die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht. Zwar ist das definitive Ende der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik eng mit dem 8. Mai verknüpft, doch bei genauerer Betrachtung erschöpft sich auch diese politische Zäsurensetzung letztlich in dem Versuch, das Ende einer an sich sehr viel längeren Niedergangsgeschichte zeitlich zu fixieren. Selbst wenn man also den 8. Mai als eine Art resümierenden Aussichtspunkt auf einen längeren Transformationsprozess versteht, entkommt man nicht der von Axel Schild einmal treffend formulierten Einsicht, dass es stets, Zitat, verschiedene legitime Möglichkeiten der Periodisierung mit jeweiligen daraus resultierenden Problemen gibt. Zitat Ende. Der 8. Mai 1945 ist hierfür ein herausragendes, weil in mancherlei Hinsicht sperriges Beispiel. Er ist unverzichtbar als erinnerungskulturelle Markierung des militärischen Kriegsendes in Europa und stellt in dieser Konnotation eine wirkungsmächtige Erfahrungs- und Deutungszäsur dar, die dem gesellschaftlichen Bedürfnis nach zeitlicher Orientierung und historischer Sinnstiftung bis heute nachkommt. Er verengt aber zugleich die räumliche wie auch die sachliche Perspektive auf das Weltkriegsgeschehen, klammert andere Wandlungsprozesse, zum Beispiel ökonomische, die für das Verständnis des 20. Jahrhunderts mindestens ebenso einschneidend wie folgenreich sind, weitgehend aus und verstellt den Blick auf gesellschaftliche, politische wie auch wirtschaftliche Kontinuitätslinien, die retrospektiv und mit wachsendem zeitlichem Abstand zum historischen Geschehen immer deutlicher hervortreten. Ich komme zum letzten Teil. Der 50. Jahrestag des Kriegsendes in Europa am 8. Mai 1995 weckte bereits im Vorfeld enorme Erwartungen und dezidierte Befürchtungen. Anders als 10 Jahre zuvor, als sich der 8. Mai erst allmählich zum erinnerungskulturellen Großereignis zu entwickeln begann, wurde nun bereits Wochen vor dem Jahrestag angekündigt, das Gedenkjahr 1995 werde zum einen alle vorherigen Anstrengungen der kollektiven Vergangenheitsaufarbeitung übertreffen, zum anderen aber auch der neuen Welt- und europapolitischen Machtkonstellation seit 1989 und damit den Anforderungen gesamteuropäischen Gedenkens an das Kriegsende Rechnung tragen müssen. Die Vermutung, dass diese Herausforderung erfahrungsgemäß nicht ohne verbale Entgleisungen, handfeste Peinlichkeiten und symbolische Fehlgriffe zu bewältigen sein würde, mag der Grund für die zum Teil bizarren Verrenkungen von Politikern, Journalisten und Intellektuellen gewesen sein, die allesamt bemüht waren, die latente Schlussstrichdebatte in der erinnerungskulturell ja noch ungeübten gesamtdeutschen Gesellschaft halbwegs unter Kontrolle zu halten. In dem Erinnerungsmarathon des Jahres 1995 setzte das Hamburger Institut für Sozialforschung mit dem Ausstellungsprojekt 200 Tage und ein Jahrhundert insofern einen gewissen Kontrapunkt, als nicht der 8. Mai 1945 als singuläres Ereignis, sondern der Zeitraum zwischen der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 und dem Abwurf der beiden Atombomben am 6. und 9. August hervorgehoben wurde. Neben dem Holocaust, den Atombombenabwürfen über Japan und dem Ende des Zweiten Weltkrieges rückten damit auch der stalinistische Terror in den Lagern des Gulag, die deutschen und alliierten Endkriegsverbrechen sowie das von französischen Sicherheitskräften verübte Massaker an tausenden algerischen Demonstranten an eben diesem 8. Mai 1945 in Sétif als Sinnbild eines sich alsbald rasant ausbreitenden Dekolonialisierungsprozesses in den Mittelpunkt. Mit diesem Spektrum öffnete sich der Blick für die Vielzahl der weltgeschichtlich relevanten Zäsuren, die sich im Jahr 1945 spiegeln und als Gewaltsignatur des 20. Jahrhunderts bündeln ließen, während die Gründung der Vereinten Nationen und die Einsetzung des Internationalen Gerichtshofs am 26. Juni 1945 sowie die Eröffnung des Nürnberger Militärtribunals am 18. Oktober 1945 erste institutionelle Antworten auf eben diese Gewalterfahrung darstellten. Im Kontext einer derart historisch geweiteten und zugleich global vergleichenden Perspektive erweist sich die Fixierung auf den 8. Mai 1945 als eine Verengung, die analytisch mehr verhindert als ermöglicht. Zwar schrieb Theodor Adorno bereits 1966, man könne die Erwägung nicht von sich weisen, Zitat, dass die Erfindung der Atombombe, die buchstäblich mit einem Schlag Hunderttausende auslöschen kann, in denselben geschichtlichen Zusammenhang hineingehört wie der Völkermord, Zitat Ende. Doch hat sich die internationale Forschung erst viele Jahre später dieser Herausforderung ernsthaft gestellt, vor allem wohl deswegen, weil sich ein in dieser Weise erweitertes Erkenntnisinteresse lange Zeit mit dem mehr oder weniger offen geäußerten Verdacht der Relativierung nationalsozialistischer Massenverbrechen konfrontiert sah. Es bedurfte einer weiteren historischen Zäsur im 20. Jahrhundert, nämlich des 9. November 1989, um diese erinnerungspolitische Großwetterlage allmählich aufzubrechen. Mit dem Fall der Mauer, der deutschen und europäischen Einheit sowie dem wohl eher vorläufigen Ende des Ost-West-Gegensatzes wandelte sich der zuvor offene Horizont deutscher und europäischer Nachkriegsgesellschaften in eine klar definierte und zudem abgeschlossene Übergangs- und Nachkriegsgeschichte. Diese hatte, wie man es auch drehen und wenden mochte, am 8. Mai 1945 ihren Anfang genommen und bekam nun endgültig die Signatur eines weiteren, nämlich des Kalten Krieges, zugewiesen. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts konnte und wollte nach 1989 neu geschrieben werden, da der 9. November den 4,5 Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges einen Endpunkt zu verleihen schien, mit dem man historiografisch etwas anzufangen wusste. Seither steht der 8. Mai 1945 wissenschaftlich wie erinnerungspolitisch eher für den Anfang als für das Ende einer Epoche mit allen politischen Engführungen, die dieses nachträgliche Ordnen der Zeit damals wie heute mit sich bringt. Vielen Dank.
Die Geschichtswissenschaftlerin Dr. Ulrike Joreit erläuterte uns, dass der 8. Mai 1945 nicht die Zäsur war, für die wir sie halten, und dass der Krieg mindestens bis zum 9. September weiterging, von seinen Folgen ganz zu schweigen. Wir vom Hörsaal freuen uns jetzt noch auf die Kollegen von Eine Stunde History hinweisen zu können. Gleich im Anschluss an die Nachrichten präsentiert die Radio Wissen dieses neue tolle Sendeformat. Und passend zum Hörsaal geht es gleich um die hier schon thematisierten Folgewirkungen des Krieges. Die Kollegen fokussieren unter anderem auf die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse. Wenn ihr noch Zeit habt, einfach dranbleiben. Oder später podcasten geht auch auf dradiowissen.de.
Dradio Wissen, Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.